Hallo und herzlich willkommen zum Billionaire Business Club Podcast
mit Evelyn
und Andrea.
Heute die letzte Folge dieses Jahres in Kooperation mit dem Gewerbeverein.
Ja, genau. Und heute haben wir wieder mal einen wunderbaren Gast für uns, und zwar Rebecca Sommerhalder. Hallo Rebecca, schön bist du da.
Hallo miteinander.
Hallo Rebecca.
Rebecca hat ein Modegeschäft, das nachhaltige Mode verkauft. Und eines von ihren Werten, wo sie aus ihrem Team sehr gut vertreten, ist selbstverantwortliches Arbeiten. Doch bevor wir da darüber reden, stell dich doch kurz vor, Rebecca.
Ja, mein Name ist Rebecca Sommerhalder, ich bin 36 und komme aus Luzern und ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin von Glory in der Schweiz.
Kurz und bündig, sollen wir es gerne? Erzähl doch, wie ist eure Idee, also deine Idee ist entstanden, wenn ich es da reden kann. Wie bist du gekommen? Wie ist der Name entstanden? Das ist schon sehr speziell.
Ja, vor allem schwierig, um es richtig aussprechen. Also vielleicht ist da noch wichtig zu wissen, ich habe es zwar in der Schweiz aufgebaut, aber es hat das Konzept von Glory schon vorher gegeben, in Deutschland. Das ist, also gegründet hat in dem Sinn das Ladenkonzept und die Marke der Bernd Hausmann in Nürnberg. Vor, ich glaube, inzwischen sind das irgendwie 15 Jahre oder so. Das war einer der allerersten gewesen, der so eine ein bisschen neuere, modernere, fair fashion, nachhaltige Fashion Store gegründet hat, aufgebaut hat. Und bei mir ist eigentlich mehr dazu gekommen, also ich habe BWL studiert, habe Marketing, Kommunikation geschafft und irgendwann gemerkt, das ist nicht das, was ich das Leben lang machen will. Nicht, weil mein Job doof gewesen wäre, überhaupt nicht. Aber ich habe etwas wollen und gesucht, wo mir noch ein bisschen mehr so Sinnhaftigkeit gibt. Und ich bin in dieser Zeit persönlich so in einem Wandel gewesen, weil ich gemerkt habe, dass Sachen, die mir eigentlich wichtig sind und meine Lebensweise, und mein Konsum insbesondere, das passt gar nicht richtig zusammen und habe mich mit Nachhaltigkeit in vielen Lebensbereichen auseinandersetzen und gemerkt, bei der Mode finde ich es mega schwierig, diesen Wert gerecht zu werden. Und aber irgendwie gleich noch Freude zu haben. Und ja, man kann jetzt sagen Zufall oder wie auch immer man es nennen will. In dieser Zeit habe ich Glory in Deutschland entdeckt und es hat sich einen Kontakt ergeben. Einen sehr schönen, herzlichen, freundschaftlichen Kontakt. Und aus dem aus ist eigentlich entstanden, dass ich das in die Schweiz importiere. Also eigentlich aus einem Eigenbedürfnis, aber auch in der Überzeugung, dass es das braucht und dass noch ganz viele andere auch nach dem suchen oder auf das warten.
Ich habe gerade eine Frage, und zwar hast du gesagt, du hast vorher im Marketing gearbeitet und was ich rausgehört habe, es gab jetzt nicht ein einschneidendes Erlebnis, dass du gesagt hast, hey, irgendwas stimmt hier nicht mehr, sondern es klingt für mich so, als ob es wie so ein schleichender Prozess gewesen wäre. Was hat denn den Ausschlag gegeben im Endeffekt, dass du dich umorientiert hast? Weil es braucht ja oft so ein bisschen was quasi das, wie sagt man, das Glas zum Überlaufen bringt. Gab es da eine bestimmte Situation, an die du dich erinnerst?
Also beruflich im Fall nicht. Das ist wirklich so schleichend gekommen, wie du das gerade gesagt hast. Im Privat ist es eher so gewesen, ich mache mich an ein Gespräch mit jemandem erinnern, wo mich mega geprägt hat oder
inspiriert.
Ja, wirklich inspiriert, um nicht nur so, ja, eigentlich und irgendwie schon auch noch, sondern hey, ich will das nicht mehr so, wie ich das bisher gemacht habe. Also, das ist so wie die Zündung gsi. Und dann ist ja nachher immer ein langer Prozess, bis man alles einigermaßen umsetzt. Und wir reden hier von Jahren, nicht von irgendwie ein paar Wochen, bis wir, also es ist ja nie abgeschlossen, ehrlich gesagt. Und beruflich, ich glaube, das ist einfach dann so Hand in Hand gekommen. Also, die persönliche Veränderung und dann so merken, ja, ich bin, glaube ich, noch nicht angekommen. So karrieremässig oder wie auch immer man das nennen will. Ohne eben, es ist nicht ein ausschlaggebendes Ereignis gegeben.
Spannend, dass du gesagt hast, also so ein jahrelanger Prozess. Ich habe auch schon mit Leuten geredet, die innerhalb von Wochen quasi ihr Leben oder fast umgekrempelt haben. Aber für jeden ist es halt auch sehr individuell. Bevor wir weitergehen, noch eine Frage hatte ich. Ja, weil du gesagt hast, mit dem, der das in Deutschland gegründet hat, hat sich dann so ein Gespräch ergeben. Hast du das aktiv gesucht?
Ja, also ich bin tatsächlich dort in den Laden in Nürnberg reingelaufen, weil ich aber nach nachhaltiger Mode gesucht habe und habe dort mit der Mitarbeiterin geredet Und auf dem Heimweg habe ich so gedacht, hey, genau das möchten wir in der Schweiz, oder bräuchten wir in der Schweiz und möchte ich machen. Und habe mich dann gemeldet. Und dann haben wir irgendwie ein paar Calls gehabt und gemerkt, irgendwie zwischenmenschlich funktioniert das mega gut. Und dann ist natürlich ein längerer Prozess da gewesen, bis dann schlussendlich der erste Laden aufgegangen ist. Aber ja, ich habe das initiiert.
Du doch den Hörerinnen erzählen, was macht ihr konkret in diesem Laden? Weil jetzt reden wir von Gloria, wir wissen gar nicht, was eigentlich macht.
Ja, genau, das ist noch gut. Also, es ist ja nicht so, dass das etwas ist, was sonst gar niemand macht. Aber es ist schon, halt auch nicht einfach nur ein normaler Kleiderladen, weil unser allerhöchste Kriterium oder wichtigste Kriterium ist die Nachhaltigkeit. Auch ein riesiger Brief und ich nütze den ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so gerne, aber ich bleibe bei dem, weil der verständlich ist. Das heisst, wir schauen bei allen Kleidern, die wir anbieten, auf Produktion. Da gibt es die zwei, da gibt's mal Schienen von der ökologischen und von der sozialen Nachhaltigkeit. Es ist sehr, sehr schwierig im Textilen, weil es nach wie vor sehr intransparent ist, weil es ganz viele Herausforderungen gibt. Man manchmal auch sehr gut muss recherchieren, um zu wissen, was sind denn wirklich die besseren oder die guten Lösungen. Mhm. Und das heisst, es ist für uns auch ein laufender Prozess, zum Beispiel im Punkt Kriterienkatalog, also was müssen die Produkte erfüllen. Aber das ist wie das Wichtigste. Und das ist eine Art auch unser Kundinnenversprechen, dass wir kümmern uns um diesen Teil. Wenn dir das wichtig ist und du kommst bei uns einkaufen, also frag uns alles, was dich interessiert, prüf uns auf Herz und Nieren, aber nachher kannst du wie auch ein bisschen getrost dich wieder der Mode widmen, quasi. Und das ist dann der zweite Teil, dass es uns trotzdem auch wichtig ist, dass das da lustvoll, genussvoll sein, dass man da Freude hat an der Mode, dass man sich da schön anlegen darf. Das ist so unser Angebot. Wir sind dort aber auch so ein bisschen in einem Prozess, wo wir sagen, oder wo wir jetzt auch gerade in den letzten Jahren gemerkt haben, also als ich vor 8,5 Jahren den Laden in Luzern aufgetan habe, dann ist das schon ein Stück weit innovativ gewesen oder neu gewesen und auch mega wichtig gewesen und gefragt gewesen. Und ich glaube aber, dass wir mit dem Angebot überhaupt noch nicht am Ziel sind, wenn wir wirklich eine grössere Vision haben, wie die Welt könnte überleben. Das heisst, wir beschäftigen uns momentan auch sehr viel mit Fragen, wie kann man noch mehr einen bewussten Umgang mit Mode fördern? Also, wie wird das zukunftsfähig wirklich, wie wir Mode konsumieren, geniessen, brauchen, pflegen, entsorgen? Mhm. Und, das heisst, ja, es wird sich vielleicht auch unser Businessmodell, also nicht vielleicht, es wird sich laufend erweitern und verändern. Ja, das ist so ein bisschen, wo es jetzt gerade so ein bisschen hinzieht.
Dann fangen wir doch ganz, ganz am Anfang an. Wie hast du das Ganze aufgebaut? Du hast Kurs gemacht, du hast den Kurs gehabt. Weißt, wie kann man sich da jemand vorstellen, wenn man jemand will, das so etwas Ähnliches machen? Wie bist du vorgegangen? Mm-hmm. Was waren so deine ersten Schritte gewesen? Wie hast du dich dabei gefühlt?
Der erste Schritt war in den Laden rein in Nürnberg.
Ja, okay. Genau.
Also aber wirklich mal diese Chance zu ergreifen. Mhm. Ich glaube, das ist so der Ausgangspunkt. Mhm.
Ja, ich glaube, das war der Impuls gewesen. Das hat mich einfach angesprochen, was ich dort erlebt habe. Und ich habe da etwas gesehen, was mir gefällt hat. Und das ist natürlich nachher eine innere Motivation, wo irgendetwas auslöst. Also, das ist bestimmt auch nicht bei allen Menschen gleich, aber ich habe immer schon gern geschafft und ich habe gewusst, ich wollte etwas machen, wo ich so voll dafür gehen kann. Mhm. Und das bin ich bin dort eingestanden und denke, wenn ich das könnte in der Schweiz machen, ich glaube, das fände ich grossartig. Und dann ist die Kontaktaufnahme gekommen und dann sind ganz viel auch ernüchternde Momente gekommen. Ich habe mir natürlich vorgestellt, ja, ich werde dort angestellt und ich baue das ein bisschen auf in der Schweiz und ich bin quasi safe in dem, finanziell quasi immer noch schön abgesichert, das Angestellte. Und dann ist es so, ja, nein, das Konzept funktioniert ein bisschen anders. Also, Glory ist im weitesten Sinn ein Franchise. Wir sagen das aber nicht so gern, weil das nach McDonald's sind. Entschuldigung, ich könnte das nachher piepsen, sonst. bei uns ist jeder Laden ist Inhaber geführt. Das heisst, jeder Glory, es gibt in Deutschland 10 plus ein Outlet, es gibt in Wien noch einen und aber in der Schweiz, jeder sieht ein bisschen anders aus, jeder hat ein bisschen ein anderes Angebot, weil wir sehr auf den Ort, auf die Kundschaft und natürlich auch auf die Präferenzen der inhabenden Person dürfen, wollen, können eingehen. Mhm. Und das ist einerseits ein wahnsinnig schönes Konzept, das mich auch heute begeistert, sonst würde ich es vielleicht nicht machen, wenn es so ein klassisches Franchise wäre, wo alles vorgeht. Aber es hat natürlich auch bedeutet, ich mache mich selbstständig. Und als Menschen in der Schweiz fordern einem das manchmal sehr raus, weil wir, glaube tendenziell Freude haben oder froh sind, wenn wir finanziell einfach safe sind. Und darum ist das dann nachher ein längerer Prozess. Ich habe das geprüft, ich habe dann gedacht, okay, mein BWL-Studium hat sich vielleicht doch gelohnt, ich mache mal einen Businessplan, ich rechne mal alles durch. Habe natürlich aber den Vorteil gehabt, dass ich so als Generalistin in vielen Bereichen schon so ein bisschen selber das können durchdenken. Habe mit anderen Leuten gedacht und irgendwann aber schon einfach müssen sagen, okay, ich entscheide mich jetzt. Ich weiss auch, dass es eine grosse Wahrscheinlichkeit gibt, dass das irgendwie nicht funktioniert. Kann ich mit dem leben? Ich habe gewusst, das würde mich wahrscheinlich herausfordern, so mich persönlich im Sinn von, ich bin ein bisschen eine stolze Person manchmal. So alles, was sich nach Scheitern anfühlt, ist nicht das, was ich mega toll finde. Und habe gleich gefunden, es lohnt sich, weil ich diese Sache so super finde. Und dann, ja, dann sind die nächsten auch wieder ernüchternden Momente gekommen, wo es um Finanzierung gegangen ist. Also ich habe selber nicht viel Eigenkapital gehabt. Bei den Banken hast du keine Chance bei so einem Business. Und dann, weil es eben als Franchise eingeordnet wird, sowieso nicht. Dann kommst du aber von keiner Stiftung irgendetwas über. Das heisst, ich bin privat gegangen, Leute abklappern, habe Geld auftrieben und dann... Dort bin ich dann eben sehr froh gewesen, weil ich ja totale Quereinsteigerin gewesen bin. Mhm. Also sowohl in der Mode als auch im Einzelhandel. bin ich mega froh gewesen, habe ich die Leute in Deutschland im Rücken gehabt, wo mich mega unterstützt haben. Also, wo mir geholfen haben, das Budget aufzustellen für den ersten Einkauf. Also, ich habe dann quasi im Herbst 14 schon x 10.000, also irgendwie 80 bis 100.000 Franken vorbestellt für dann die Eröffnung im März 15. Mhm. Und wenn du da von Tut und Blase keine Ahnung hast, also, ich weiss, meine ersten Ordertermine, die sind ewig gegangen. Und ich hatte auch das Glück gehabt, dass mich sehr viele Leute so ein bisschen an die Hand genommen haben und gesagt, schau, und ich helfe dir, und auf das musst du schauen, und das macht Sinn. Und dann, ja, ist wieder das zum Zug gekommen, dass mich halt die Sache begeistert hat und ich wissbegierig einfach alles aufgesogen habe und ihn, ja, mir angeeignet habe, was es dann gebraucht hat, um das aufzubauen.
Ich fand das jetzt gerade so schön, alles, was du gesagt hast, also, du hast einen Plan gemacht, du hast es finanziell durchgerechnet, du hast dir Unterstützung ins Boot geholt, du bist deinem inneren Antrieb gefolgt, weil viele rechnen es durch und machen es dann trotzdem nicht, weil sehr viel dagegen spricht, sich selbstständig zu machen, ist halt auch immer mit Risiko behaftet und natürlich auch so das Quäntchen Glück, was reinspielt. Also es sind immer ganz, ganz viele Faktoren und ich fand das jetzt extrem wertvoll, was du gesagt hast, dass man nicht komplett planlos loslaufen sollte, aber auch nicht sich selber quasi schon im Weg stehen und sagen, ja, das funktioniert eh nicht. Mhm. Und man lernt. Also jeden Schritt, den du machst, jedes Mal, wenn du auf die Nase fällst, lernst du was Neues. Mhm. Du lernst, was funktioniert, du lernst, was nicht funktioniert, worin du gut bist, wo du dir vielleicht Unterstützung von anderen holen musst, die besser sind. Also das ist eigentlich genau das, was wir auch versuchen, den Leuten immer mitzugeben. Selbstständigkeit bedeutet planen, aber auch einfach mal loslaufen, ausprobieren.
Und in jedem Fall ist es wieder ein bisschen anders, oder? Also es ist ja dann auch noch ein bisschen typabhängig. Andere, also ich sehe ja viele, die jetzt quasi in unserer Branche etwas ausprobieren. Sei es ein wirklich innovatives Projekt, sei es ein Brand aufbauen, auch einen Laden. Und da gibt es ganz verschiedene Arten, wie die Leute das machen. Und Verschiedenes kann funktionieren oder eben auch nicht. Und ich glaube, so sich selber treu bleiben, aber ich glaube auch, wie du das gesagt hast, ich glaube, es braucht beides. Es braucht so ein bisschen etwas Analytisches, etwas so ein Rationales, aber es braucht halt auch den Mut, was viele Leute sagen, um dann einfach auch mal zu machen. Mhm. Und das Risiko eingehen, es ist immer ein Risiko, aber was im Leben ist eigentlich kein Risiko.
Also, das stimmt.
Ja.
Ja, oder statt Mut einfach das Vertrauen. Mhm. Vertrauen in sich selber, weil viele Leute sagen, ja, boah, so mutig bin ich nicht.
Ja, also Vertrauen haben ist sicher eins, aber nicht das Gefühl haben, es gibt einfach den Weg, der in deinem Kopf entsteht, und du sagst, das ist der beste Weg, aber meistens ist ja der Weg anders. Geht ein bisschen um ein paar Ecken, vielleicht triffst du noch jemanden, dann machst du noch dieses und jenes. Also weißt du, von deiner Idee abkommen, dass es nur einen Weg gibt und dass es nur so geht, wie du es vorstellst.
Ja, und die Idee, dass der direkte Weg immer der beste ist. Also weißt du, wenn alles nach Plan läuft, ich muss sagen, ich habe am Anfang mega viel Glück gehabt. Ich nenne es bewusst Glück, weil einfach die Zeit ist perfekt gewesen. Medial ist das ganze Thema, gerade Nachhaltigkeit im Textilen, sehr viel präsenter gewesen, weil dort vorher, also um 13 Jahre, der ganz schlimme Fabrikunfall in Bangladesch war. Fashion Revolution ist entstanden. Und ich habe wie voll auf die Wellen aufspringen. Mhm. Und ich habe null so Marketing gemacht, wenn ich Geld in die Hand genommen habe. Ich habe einfach dann, glaube ich, auch intuitiv eine gute Entscheidung getroffen, das doch zu Luzern machen. Ich habe mir überlegt, muss ich das in Zürich machen oder sonst in einer grösseren Stadt? Mhm. Und habe gefunden, nein, ich bin zu Luzern daheim. Das fühlt sich richtig an, irgendwie auch so mal energietechnisch, weil ich gewusst, am Anfang werde ich einfach 6 Tage selber im Laden stehen. Wollte ich dann, kann ich dann noch in eine andere Stadt fahren? Und das hat sich also gute Entscheidung herausgestellt, dass Luzern halt auch noch nichts anderes gehabt hat. Mhm. Also schon Läden, die gewisses Angebot hatten, aber halt nicht so konsequent. Und ich habe wirklich, ja, das ist fast ein Selbstläufer gewesen. Man macht ja immer viel dafür, natürlich, aber es ist einfach ein super Zeitpunkt gewesen, am richtigen Ort. Ich habe bei vielen Sachen einfach, ja, zum Beispiel die Verwaltung von unserer Liegenschaft ist grossartig. Und wer selber irgendwo zu mieten ist, weiss, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ich habe einfach bei vielen Sachen dann auch Glück gehabt. Also das ist auch nicht immer so. Und jetzt seit 3 Jahren, seit der Pandemie, ich habe einen zweiten Laden aufgetaucht in Zürich, wo ich jetzt geschlossen habe, Ende August, wo einfach nicht funktioniert hat, wo aber das Timing nicht gepasst hat, wo ganz viele Faktoren reingespielt haben. Und ja, man kann jetzt sagen, das ist Versagen, das ist Scheitern, ich wehre mich ganz fest dagegen. Ist ja so, es hat nicht funktioniert, aber es gehört, glaube ich, ein bisschen zum Unternehmerinsein dazu. Und ich bereue es trotzdem nicht, habe ich den Weg genommen, weil ich auch eben wieder ganz viele Leute kennenlernen, auch im Team ist in dieser Zeit viel entstanden, wo vielleicht sonst nicht passiert wäre. Und auch dort, eben, du hast es von angesprochen, wir probieren sehr selbstverantwortlich zu arbeiten. Auch dort habe ich eine Idee gehabt, wie das dann schnell wird funktionieren und muss ganz viel lernen, dass es manchmal mehr Zeit braucht, dass es manchmal doch noch mehr Führung braucht, dass ja am Schluss es doch mein Geschäft ist und ich für vieles muss gerade stehen und auch nicht will, eine Bürde auf mein Team legen etc. Also das sind alles Lernprozesse, die mega wertvoll sind. Und ich denke, ich wäre heute an einem anderen Punkt, wenn immer alles nur reibungslos passiert wäre.
Was würdest du sagen, ist die grösste Herausforderung für dich gewesen oder für das Unternehmen? Also, sag mal, für dich persönlich, für das Unternehmen oder auch für das Team?
Ich glaube, es gibt so viele Herausforderungen. Für mich persönlich, also meinst du ganz am Anfang oder jetzt über die ganze Zeit?
Das kannst du frei wählen. Weißt du, du sagst, es ist etwas, wo du merkst, hey, da habe ich unendlich gelernt. Das ist wirklich einer gewesen, der so ein richtiger Augenöffner war oder so.
Ja, ganz viele Augenöffner. Also ganz am Anfang ist für mich wirklich so, das Loslassen von dieser Sicherheit, das will ich wirklich um nichts in der Welt missen, dass ich mich entschieden habe, auf meinen Lohn zu verzichten und zu wissen, ich werde weniger verdienen über Jahre. Ich meine, ich würde heute wahrscheinlich, wenn ich im Marketing mitgemacht habe, 2 bis 3 Mal so viel verdienen. Ja. aber ich habe das bewusst entschieden und gesagt, hey, was ist mir wichtig in meinem Leben? Logisch, ich bin überhaupt nicht einfach gegen Geld. Und ich finde es ja auch schön, was man mit dem Geld machen kann, aber ich will nicht fürs Geld arbeiten und ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Und ich weiss, also wir haben kein Kind, es ist dem her sicher auch einfacher, die Entscheidung zu treffen. Aber das ist für mich eine mega Herausforderung gewesen, den Schritt zu gehen. Aber auch eine mega Befreiung, als ich das nachher gemacht habe. Zu merken, ja, es geht. Und das Geld ist eben nicht der Inhalt von meinem Leben. Das ist sicher so eine grosse Herausforderung gewesen, wo ich jetzt eben schon merke, was es auch gelöst hat in mir. Und dann ist jetzt schon in diesen letzten 3 Jahren, also in diesen Pandemiejahren bin ich das erste Mal in meinem Leben so richtig an meine Grenzen gekommen, auch energietechnisch. Mhm. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass nicht alle Menschen die gleiche Batterie haben. Und ich rede sehr viel davon, was ich für Glück habe in meinem Leben. Ich bin mir dessen bewusst, ich kann mega viel leisten. Ich habe schon x Projekte irgendwie aus dem Boden gestampft. Ich habe ganz lang irgendwie, ich kann einfach viel stemmen. Das ist mir gegeben und ich schätze das mega. Das Sagen ist aber auch ein Fluch, weil man weiss eigentlich gar nicht so genau, wo Grenzen denn sind. Und wenn man ab die kommt, die erstens wahrzunehmen und zweitens zu reagieren, ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Und das ist für mich heute noch eine Herausforderung. Aber ich habe das Glück gehabt, damals, das ist jetzt vor 2 Jahren, dass ich Leute gehabt habe in meinem Nachumfeld, die gesagt haben, jetzt musst du aufpassen. Mhm. Jetzt bist du an einem Punkt, wo es ganz fest den Berg ab gehen kann. Und jetzt musst du zuerst selber zu dir schauen. Vor allem anderen, weil es tut weder dir selber, noch deiner Beziehung, noch deinem Geschäft gut, wenn du ein Burnout machst. Mhm. Und das war eine grosse Herausforderung, mir das selber einzugestehen und zu reagieren. Ich glaube, das wird in meinem Leben weitere Herausforderung sein. So mir selber auch Sorge haben und mir einzugestehen, wenn ich an meine Grenzen komme.
Ja, das ist ganz eine krasse Lernen. Erfahrung, die man muss machen, wenn man vor allem, eben, wenn man wirklich immer viel Energie hat, dass Menschen sagen, hey. Und es ist auch mega schön, hast du ein Umfeld, was doch, weißt du, für dich da ist, was sich um dich kümmert.
Oh ja, wirklich. Das Beste, was kann passieren. Also ich glaube sowieso, als selbstständige Person, Leute zu haben, die einem supportet auf ganz verschiedenen Ebenen, das ist halt, ich denke, ohne geht's wahrscheinlich fast nicht. Mhm.
Aber ich hätte jetzt gern wirklich ein paar konkrete Tipps von dir, weil festzustellen, dass man sich Zeit für sich selber nehmen muss, was extrem wichtig ist, weil wie du sagst, sonst läufst du Gefahr, in einen Burnout reinzurennen, aber es dann auch umzusetzen, das ist nochmal was ganz anderes, weil wenn ich mich zum Beispiel mit Unternehmern, Unternehmerinnen unterhalte, dann ist oft so die Frage, ja, aber es ist ja meins, so mein Business, mein Baby, ich bin für alles verantwortlich, ich weiß nicht, wem im Team ich mehr Verantwortung übertragen kann, also wie dieser Anspruch an sich selber, wenn ich nicht da bin, funktioniert's ja nicht. Mhm. Kannst du vielleicht ein paar konkrete Schritte den Hörern mitgeben? Wie hast du es geschafft, das in dein Leben zu integrieren?
Ja, also ein Schritt war, dass ich mich für das Coaching entschieden habe. Mich jemand begleitet hat.
Yes!
Und ich meine, ich will mich noch erinnern, mir ist jemand empfohlen worden und ich habe geschrieben und gesagt, look, ich weiss, dass ich eigentlich müsste das machen, aber meine erste Frage ist, wann soll ich das auch noch machen? Aber ich glaube, genau die Überlegung zeigt für sie, dass ich das brauche. Und ich habe dort auch wieder die erste Person, die ich angeschrieben habe, ist die perfekte Coachin gewesen für mich, wo ich auch jetzt im Kontakt bin, also wenn ich nicht mehr so regelmässig angerede, aber wo einfach auch gerade businessmässig mich so können unterstützen, wo ich es gebraucht habe, wo auch sehr in dem selbstorganisierten Arbeiten sehr viel Wissen hat und Erfahrung hat. Das ist Gold wert. Dann habe ich in dieser Zeit angefangen, meine Stunden aufzuschreiben. Und das eigentlich mehr, weil wir eben im Team anders sind, davon zusammenarbeiten. Und wir wollten schauen, wer schafft denn in welchem Bereich. Also, wie viel Zeit investiert die Person an im Marketing, im Einkauf, einfach all das, was dann die Leute auch im Hintergrund haben angefangen zu machen. Ich habe lange einfach nur in Anführungszeichen, aber Leute, die im Laden auf der Fläche gestanden sind, angestellt haben. Und dann entschieden, ich möchte eigentlich alles breiter abstellen. Und bei Leuten auch haben, die recherchieren, die einkaufen, die Social Media machen, was auch immer. Und dann denke ich, ja, wenn wir wirklich sehen, wo wir wie viel Zeit investieren, muss ich es ja auch machen. Und dann mal zu realisieren, wie viel Zeit dass ich tatsächlich arbeite. Ich glaube, wenn man die Gefahr ist, viel zu viel zu arbeiten, kann das helfen. Weil mir hat es geholfen, zu sagen, okay, ich bin jetzt im Fall eine Woche weg und ich muss es niemandem rechtfertigen, weil ich arbeite immer viel zu viel. Also viel zu viel im Sinne von mehr Stunden, als jetzt theoretisch das Pensum hat. Das hat mir einfach wie eine Legitimation gegeben für meine Auszeiten. Das hat mir geholfen. Und dann, das ist aber wahrscheinlich typabhängig, aber ich glaube einfach mega, dass du viel mehr kannst erreichen, wenn du Leute förderst, ihnen Verantwortung übergibst, ihnen aber auch Freiraum gibst. Und ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung, vor allem, wenn man etwas aufgebaut hat. Und über Jahre selber gemacht hat. Das heisst, erstens bist du tendenziell in diesen Sachen gut. Und zweitens hast du eine Vorstellung, wie du es machen willst. Nee. Und du musst dich vom einen lösen, von der klaren Vorstellung. Und du musst anderen Zeit geben, um so gut zu werden wie du. Oder tendenziell noch besser, im Idealfall. Und auch, ja, mit den Leuten ihre Stärken, ihre Interessen finden. Und dieser Prozess ist natürlich nochmal sehr intensiv. Das ist auch gerade der passiert, wo ich dann so als Limit gekommen bin. Weil der erste Teil ist natürlich, der fordert dich nochmal viel mehr. Du musst loslassen, das ist emotional schwierig. Und du musst Leute einführen und fördern und an die Hand nehmen. Wir haben Leute mit mehr Berufserfahrung, die sind schneller in ihre Aufgaben reingewachsen, haben das mega gut gemanagt. Andere haben irgendwie bei mir angefangen mit einem Nebenjob neben dem Studium und das ist dann quasi ihr erster fixer Job gewesen und haben noch mehr so ein bisschen Führung gebraucht im Sinne von, wie mache ich jetzt das und zum Sicherheit gewinnen. Aber ich glaube, das ist für mich dann etwas vom Schönsten gewesen, immer wieder zu merken, hey, da gibt es Sachen, da weiss ich jetzt einfach gar nicht mehr genau Bescheid. Ich muss zu meiner Kollegin gehen und sagen, hey, wie haben wir jetzt das da gemacht? Oder, hast du das, wie ist das jetzt da organisiert? Und dann so merken, hey, es hängt nicht mehr alles an mir. Also, logisch am Schluss am Ende, es ist meins und finanziell hängt es an mir, aber ich vertraue ihnen und ich weiss, sie machen ihren Job mega gut. Und das ist natürlich so quasi der Load, nimmt mega ab. Wenn du ein gutes Team hast. Das ist natürlich dann die Aufgabe. Aber das ist für mich etwas vom Schönsten zu sehen, wie andere erstens durch das aufblühen und eben ihre Stärken können weiterentwickeln. Und ich kann mich auf anderes konzentrieren. Dort, wo ich meine Stärken habe. Mir auch immer mir selber einzugestehen. Zum Beispiel, ja, also ich glaube, ich habe über die Zeit ein sehr gutes fundiertes Wissen in der Nachhaltigkeit, Textilien mir angeeignet. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt die, wo einen Tag lang voll fokussiert Recherche und Studien liest und Daten zusammensammelt. Und da habe ich Leute im Team, die machen das wahrscheinlich am allerliebsten und mega gut. Ja, warum sollen es nicht die machen? Mhm, und mir noch, mich nachher briefen, dass ich das weiss, was der Outcome ist. Aber das ist natürlich ein Prozess, um zu sagen, okay, es ist in Ordnung, wenn und dann nicht ich die Expertin bin bei unserem Team, sondern jemand anderer.
Und das finde ich sehr ein wichtiger Punkt, dass dass du deine Mitarbeiterinnen wirklich kannst loslassen kannst. Also, weißt du, kannst sagen, okay, ich gebe ab, ihr macht es, und gleich noch kannst du sicher gehen, dass alles gemacht wird. Aber du hast auch gut einen wichtigen Punkt hineingebracht. Es ist Arbeit. Es ist das Hangnehmen. Es ist Führen. Es ist Präsenz sein. Es ist auch Kommunizieren. Was ist die Erwartung? Oder? Was ist die Anforderung? Und das ist einer, glaube, wo viele Unternehmerinnen dürften sich eine Scheibe abschneiden und sagen, hey, look, du hast das mega gut gestemmt, aber es gefällt Leuten, wo du kannst anstellen, wo du kannst helfen.
Und ja, ich wollte überhaupt nicht behaupten, dass mir das einfach immer mega gut gelingt. Ich bin dann, ich will nicht scheitern sagen, aber ich stolpere immer wieder und lehre dazu. Also ich habe am Anfang viel zu schnell, viel zu viel abgeben, was zwar schön ist von der Idee, also ihr könnt das, aber was gewisse Leute völlig überfordert hat. Oder dann kommen noch so zwischenmenschliche Sachen dazu, wo ich manchmal zu wenig klar dann doch gesagt habe, ja, schaut, so, wir müssen es so zusammenarbeiten können, sonst funktioniert es nicht. Ja, das ist wirklich einfach ein mega Lernprozess. Aber ja, ich glaube einfach an das Konzept vom Zusammenarbeiten.
Und du hast gesagt, jeder so ein bisschen, was er gerne hat und so, was er so ein bisschen kann. Hast du so wie Quereinsteiger gehabt und gesagt, hey, schau, das ist wirklich nicht meine Welt, aber ich bin Feuer und Flamme dafür. So wie du das eben gehabt hast. Und dann kannst du sagen, okay, gut.
Ja, also interessanterweise habe ich sehr viele Quereinsteiger schon im Team gehabt. Und immer noch. Also in den letzten Jahren sind viele ModedesignerInnen dazugekommen. Aber wir haben Leute, die ganz einen anderen Background haben, was es aber auch mega wertvoll macht. Also, weil jemand, der vielleicht mehr aus dem Sozialen kommt, bringt dort Wissen mit. Jemand, der mehr eben aus dem Wirtschaftsbereich und bringt die Wissen mit. Wir haben eine Schneiderin im Team, die bringt natürlich da nochmal mega Wissen mit. Ja, und ich glaube, das Einzige, das ist das, was du gefragt hast, was für mich entscheidend ist, ist, dass die Leute voll an das Produkt, an die Dienstleistung, an das Business glauben. Und sagen, das ist wichtig und für das sollte ich mich investieren. Das ist, ich glaube, ja, das ist für mich immer das einzige Muss gewesen. Alles andere, ehrlich gesagt, hey, das kann man lernen, kann man eben auch unterschiedlich vielleicht dann arbeiten. Also bei uns ist es so, dass alle auch auf der Fläche stehen, also alle auch verkaufen. Das ist mir im Moment noch wichtig, weil ich das Gefühl habe, du deinen guten Kontakt zu haben zu den Leuten, die unsere KundInnen sind. Aber es ist natürlich auch etwas, was diskutabel ist, weil es auch da Unterschiede gibt. Es gibt Leute, die machen das mit Herzblut und es gibt Leute, die sagen, hey, ich mache das schon, aber längerfristig kann ich mir das nicht vorstellen. Oder vielleicht nur in einem kleineren Pensum oder wie auch immer. Aber ja, ich glaube, man muss nicht aus der Mode oder aus dem Einzelhandel oder aus der Wirtschaft kommen. Ja.
Das finde ich einen schönen Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist etwas, was ich persönlich mega cool finde, wenn man wirklich kann sagen, hey, aus Unternehmen kann Leute anstellen, vielleicht nicht das Gleiche, aber es ist Wissen, die sind engagiert, noch fast mehr engagiert als Leute, die vielleicht schon die Erfahrung haben. Also ich finde das sehr, sehr wichtig für das Unternehmen, das so erfolgreich sind.
Ja, und wie du gesagt hast, also man kann alles lernen, aber was du jemandem nicht, sage ich mal, beibringen kannst, ist motiviert zu sein.
Und damit, haltig.
Genau, also die Haltung, also mit Herzblut etwas zu vertreten, und bei euch ist es ja super wichtig, dass die Leute hinter dem Produkt stehen, hinter dem Konzept.
Wie viele Leute seid ihr denn in eurem Team?
Es ist jetzt aber gerade ein bisschen geschrumpft durch die Schließung von Zürich, wo natürlich weniger Leute braucht. Und ich muss ehrlich sagen, immer schnell rechnen, aber wir sind jetzt noch 9. Das sind aber, also ich bin die einzige Person, die 100% arbeitet. Mhm. Dann haben wir noch 4 Personen, die 60-90% arbeiten. Und dann auch noch Studierende, die 20% arbeiten. Also wir sind 9, aber das sind insgesamt vielleicht 450 Stellenprozent.
Ist es ein reines Frauenteam?
Es ist ein reines Frauenteam. Nicht so bewusst. Also, ich fände es eigentlich schön, auch Männer im Team zu haben. Wir haben bis jetzt im Sommer einen Mann gehabt, der in Zürich im Team noch mitgearbeitet hat, auch ein Student. Er hat jetzt aufgehört, bis sein Studium fertig ist, und dann ist ins Ausland, das Praktikum machen. Mhm. Ja, ich glaube, Mode und Verkauf ist einfach noch ein bisschen stereotyp weiblich, leider. Mhm. Also, überhaupt nicht überall, aber ich habe wirklich kaum männliche Bewerber jemals. Und, also, es ist auch schön. Es ist auch cool, wenn ein Team oder ein Business so frauentrieben ist. Aber es ist nicht.
Es ist Absicht.
Nicht Absicht.
Wie ist das eigentlich? Also, du hast jetzt aktuell 9 Mitarbeitende. Also, ich meine, jetzt bist du verantwortlich, dass das Geschäft läuft.
Für die Löhne und all das.
Ja, genau. Also, Wie war das für dich? Also da muss man ja auch reinwachsen, gehe ich mal davon aus.
Mhm.
Also.
Ja, absolut. Aber man wächst auch rein, weil man ist ja nicht zuerst allein, und dann hat man gerade 9 angestellt. Also 9 zähle ich auch noch dazu. Das erste Mal jemanden anzustellen ist so ein grosser Schritt, aber es war auch mega offensichtlich, dass ich das muss, weil ich einfach, du kannst nicht lang 6 Tage in der Woche im Laden stehen und alles im Hintergrund auch noch machen. Das sind aber zuerst Studierende gewesen, die haben so auf Stundenlohnbasis gearbeitet. Darum ist das irgendwie auch immer absehbar gewesen, so kostentechnisch. Und dann ist eigentlich der erste grosse Schritt natürlich gewesen mit dem zweiten Standort. Aber das ist mit der Entscheidung, den zweiten Standort zu machen, ist natürlich, ja, das reingeflossen. Das ist mir bewusst gewesen, das wird bei personell oder bei Personal kostentechnisch dann eine grosse Veränderung bringen. Das war ja auch budgetiert gewesen. Wir haben dann nochmal Geld aufgenommen für das. Dann ist die Pandemie gekommen. Die Ausgaben sind natürlich im Flummen und die Einnahmen sind dann nicht ganz so gewesen, wie es hätte müssen sein. In dieser Zeit ist aber bei mir auch der Wunsch gewachsen, von das Team breiter abstützen, Leute mehr Verantwortung geben, sie mehr mit einbeziehen. Und dort ist ganz ehrlich gesagt auch für mich dahinter gesteckt, dass ich gewusst habe, gewisse Leute werden gehen, wenn sie nicht mehr machen können. Und ich kann sie nicht verlieren. Und also verschiedene Faktoren zusammengespielt zu dieser Entscheidung. Und mir ist es gegangen, wie, glaube ich, vielen anderen, so in der Hoffnung, hey, okay, jetzt ist die Pandemie, das stehen wir jetzt durch, werden wir aber auch ein bisschen unterstützt. Wieder wir Glücklichen in der Schweiz werden mindestens zu einem Teil auch vom Staat unterstützt. Und nachher können wir wieder Vollgas geben. Und man hat ja auch eine Zeit lang gespürt, den Leuten ist dann das Lokale, das Kleine, das Nachhaltige wichtig. Ich habe bei denen einen grossen Schritt gegangen, indem, dass ich eben die Leute mehr und fix angestellt habe, mehr Stellprozent. Und das ist natürlich ein riesen Kostenpunkt. Und wo uns dann auch ein bisschen umgelegen gekommen ist, weil eben nach diesem Pandemiejahr ist es nicht bergauf gegangen. Dann sind die nächsten Krisen gekommen, die Welt spielt weiterhin verrückt. Und ja, das ist natürlich ein Stück weit eine Belastung. Aber für mich ist es nicht die Frage, einfach zu sagen, ja, mir drückt Löhne, die eh schon nicht wahnsinnig toll sind. Also, das kann man auch ganz ehrlich sagen. Ich wünschte, ich könnte meinen Leuten mehr zahlen. Aber ich kann dort nicht nochmal irgendwie drücken oder deichseln. Das ist einfach, also, entweder sagen wir, es funktioniert nicht mit diesen zwei Standorten. Und das ist irgendwie immer klar geworden. Und ich bin irgendwann auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das macht jetzt einfach keinen Sinn mehr. Es tut mir nicht gut. Wir bräuchten mehr Finanzen, wir bräuchten mehr irgendwie Personal, wir bräuchten mehr Energie. wir müssen einfach uns verabschieden von dieser Idee, dass wir jetzt zwei Läden haben. Und dann haben wir hoffentlich mit dem Standort, der grundsätzlich gut funktioniert in Luzern, auch die Möglichkeit, die Personalkosten zu stemmen und so weiter zu arbeiten, wie wir es jetzt aufgebaut haben. Und ja, natürlich, manchmal macht man sich Gedanken darüber, geht das alles auf und kann man alles zahlen. Ich muss aber sagen, dass ich diesbezüglich irgendwie eine Gelassenheit bekommen habe, glaube ich, über die Jahre. Ich glaube, wenn du die nicht kannst aneignen als Unternehmerin, dann mach dich das fertig und dann darfst du, glaube ich, nicht selbstständig sein. Oder du machst halt einfach einen Einmann, eine Frau, ein Menschbetrieb, wo du nur selber drin hängst, aber ich glaube, das musst du irgendwie mit dir selber können ausmachen, dass du die Verantwortung hast. Dass das,
ja, und wie du gesagt hast, du wächst in diese Rolle ja auch rein. Also du hast nicht gleich 8 Leute auf einen Schlag angestellt, sondern erstmal Studierende eingestellt auf Stundenbasis. Mhm. Auch mal zum Testen, wie funktioniert das und um die Kosten niedrig zu halten. Das ist auch wichtig. Evelyn schaut mich jetzt gerade so fragend an.
Ja, wenn ich jetzt die Frage stelle, ist es doch so out of context. Aber es macht ja nicht.
Go for also, it.
Es gibt so viele Fragen.
Ja, ich weiß. Ich habe noch ein bisschen wegen ökologischen und fairen. Also, die Modenbranche ist ja tendenziell sehr verschwenderisch, wirkt es manchmal. Also, weißt du, wenn die Abfall.
Also, das Wirken, kannst du gerade weglassen, ist verschwenderisch.
Ja, ja. Und was mich so wundert, du hast jetzt damit auseinandergesetzt, du hast jetzt jahrelange Erfahrung. Hast du vielleicht etwas, nebst dem, was man in deinem Laden kann, einkaufen kann, hast du vielleicht Tipps, die du kannst sagen, den Leuten schauen, gibt es so Qualitätssiegel, wo sie schauen können, weißt, wo sie wirklich sich die Selbstverantwortung übernehmen und sagen, auf was können sie schauen.
Vielleicht noch schnell ergänzend, diese ganze Fast Fashion ist halt, du willst immer was Neues haben und es ist günstig. So. Und ihr macht ja quasi komplett das Gegenteil. Wie kannst du die Leute dazu bringen, nachhaltig einzukaufen?
Also über die Frage könnte man ja stundenlang diskutieren, weil das ist so super.
Wir machen noch mal eine extra Frage.
Nein, ich probiere es ein bisschen abzubrechen, aber es ist sehr mehrschichtig und es ist sehr komplex auf vielen Ebenen. Also das eine ist eben, wenn ist ein Produkt, das neu produziert wird, wirklich nachhaltig? Gibt es das überhaupt? Kann man grundsätzlich sagen, aber oder wenn ist es vertretbar? Die kann man nach Siegel gehen. Es ist aber ein Dschungel. Und das ist ja das, was viele Leute, also viele Konsumierende, merken, das ist eine Broschüre voll und ich müsste jetzt herausfinden, welche sind die besten. Und dann die auch noch finden. Und zum Teil sind sie ja nicht einmal auf dem Produkt, sondern es ist irgendwie auf Unternehmensebene. Also es ist hochkomplex. Natürlich, wenn es dich mega interessiert, dann lässt dich gerne rein. Es gibt von unabhängigen Organisationen, wie irgendwie Public Eye oder Fashion Revolution, gibt es Infos dazu. Aber sind wir ehrlich, wer hat Zeit, in jedem Lebensbereich sich so vertieft mit dem auseinanderzusetzen, dass man wirklich, wirklich draus kommt? Das ist mega schwierig. Darum habe ich das Gefühl, es ist der einfachere Weg, sich mit Marken oder Läden auseinanderzusetzen und herauszufinden, wo werden meine Werte auch gelebt. Also, wer arbeitet nach meinen Werten oder nach meinen Ideen von Nachhaltigkeit? Es gibt schon ein paar, wo ich kann sagen, hey, wenn eine Marke bei der Fairway Foundation mit dabei ist, dann ist das der soziale Teil gut abdeckt, aber es betrifft mal eine Stufe, nämlich Konfektionierung. Es ist nicht die ganze Lieferkette dann abdeckt. Also, man muss sich auch bewusst sein, aber es ist dort, wo wir am meisten Probleme haben, aber überhaupt nicht dort, also der einzige Ort, wo wir Probleme haben. Beim Ökologischen kann man sagen, wenn es GOTS-zertifiziert ist, ist es schon mal sehr gut. Wenn es Made in Green ist, ist es schon mal sehr gut. Dann gibt es von Fairtrade Rohstoffebene Zertifizierungen, wo meistens beides abdecken. Also, wo grundsätzlich ein Fairtrade Baumwolle ist zum Beispiel, aber die haben meistens auch eine Bio-Anforderung. Dann gibt es aber auch ein Textile Program von Fairtrade. Das hat einfach noch niemand, weil das ist fast nicht zu erreichen. Und dann merkt ihr schon, nicht zu kommen, dann kann man noch sagen, das ist vielleicht gut fürs Chemikalienmanagement und das ist noch gut für das. Und schon verliert man fast wieder den Überblick.
Ich würde sagen, viel habe ich gar nicht gekannt.
Ja, und wir auch. Also, Mode ist ja dann auch nicht das Einzige, was uns beschäftigt. Wir können auch noch Lebensmittel einkaufen, wir reisen noch, wir haben elektronische Geräte, wir haben irgendwie Darum ist es ja so schwierig. Und ich glaube, ich würde sagen, das eine ist ja die Frage, wie oft brauchst du neue Sachen? Dann würde für mich, glaube ich, ist der einfache Zugang zu sagen, wo vertraue ich den Leuten, die entscheiden, dass sie es gut machen, und ich gehe dort einkaufen. Und das andere, was ich halt eigentlich noch wichtiger finde, und es ist immer Krux, das zu sagen, wenn ich davon lebe, dass die Leute bei uns kommen, einkaufen, aber eigentlich der Umgang, also eben, kaufe ich gute Qualität ein, vermeide ich Fehlkäufe, ziehe ich auch etwas in Betracht, das nicht neu produziert ist. Also das kann man kaufen, das kann man tauschen, das kann man mieten. Wie pflege ich Produkte? Wie entsorge ich Produkte? Wie viel brauche ich überhaupt? Es gibt so ganz viele Sachen, wo glaub dazugehören, wenn wir wirklich bewusster mit Kleidern umgehen. Und das ist auch gerade das, was ich vorher schon angesprochen habe. Da sehe ich auch für uns die Aufgabe, und das haben wir auch, wir haben den Visionsprozess gerade durchgemacht in den letzten anderthalb Jahren, im letzten Jahr, wo wir auch gesagt haben, das ist ja unser Kernbusiness, aber wir möchten immer mehr die anderen Formen von einem nachhaltigen Umgang mit oder einen zukunftsfähigen Umgang mit Kleidern reinnehmen, weil wir glauben, dass zum Beispiel die Sachen im Kreislauf bleiben, wahnsinnig entscheidend sind. Mhm. Und wir wollen den Leuten helfen, die Verhaltensänderung mit zu lernen. Wir haben ja auch schon mit FreeCircle über das geredet, zum Beispiel. Das ist ja ein Prozess, und wo wir möchten inspirieren, aber auch möchten begeistern, weil es ist mega cool. Ich habe früher Fast Fashion eingekauft und ich bin ja nie happy gewesen mit meiner Garderobe. Mhm. Und sehe ich bewusster einkaufen. Ich habe an meiner Garderobe so unendlich Freude. Ich gebe denen viel mehr Sorge. Ich kann viel kreativer sein. Ich habe sicher auch immer noch viel zu viele Sachen. aber ich lege alle die Sachen, die ich habe, an, und ich lege sie gerne an. Und ich habe Freude an dem, und ich habe auch Freude an der Geschichte hinter diesen Produkten. Und das gibt irgendwie für mich viel mehr als das, einfach das schnelle Konsumieren und wieder entsorgen oder weggeben. Und ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass es bei den meisten Menschen so ist. Aber es ist ein Lehren von, weil wir sind in einer Konsumgesellschaft gross geworden, alle. Und es gibt ganz viele Leute, die ein grosses Interesse haben daran, dass das so bleibt. Und das gilt es halt ein bisschen zu hinterfragen. Und dann bin ich aber der Überzeugung, Schritt für Schritt für sich zu entscheiden, wo will ich etwas anderes machen.
Ganz kurz, entschuldige jetzt, ich komme jetzt zuerst. Du sagst, ganz viele Leute haben Kleider zu Hause, die sie dann eh nie tragen, weil wir sie nicht bewusst tragen. Und das stimmt, weil wenn es günstig ist, dann kauft man schnell was und denkt sich so, ah ja, ja, das kaufe ich jetzt, und du ziehst es nicht zu Hause an. Also wäre ein guter Appell an alle da draußen, mal den Schrank durchzuforsten, welche Kleider trage ich überhaupt. Ich wollte aber eine Frage stellen zu diesem ganzen Nachhaltigkeitskriterien, Label. Mhm. Also es ist extrem unübersichtlich. Was würdest du jemandem mitgeben, der sagt, ja, also in dem Laden, also Modekette, Laden, was auch immer, die sagen mir ja, wir produzieren nachhaltig, bring deine alten Klamotten zu uns, dafür kriegst du was Neues. Klingt doch gut.
Ja, also es sind ja jetzt zwei Sachen, die du erwähnst. Wir produzieren nachhaltig, das hat aber noch nichts zu tun mit, bring deine Kleider zurück und kauf etwas Neues. Also das ist ja eher Widerspruch in sich selber. Das ist ja, ich finde, dort ist es offensichtlich Marketing. Bring dein Alte zurück, du kommst einen Gutschein über, kauf sofort etwas Neues. Das klingt irgendwie gut, das macht vielleicht auf den ersten, aber wirklich nur auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Wenn man wirklich den Leuten helfen will, besser einzukaufen und weniger dafür qualitativ besser und langfristig einzukaufen, dann dürfen wir nicht sagen, bring dein Zeug und kauf gerade wieder etwas Neues. Also das liegt auf der Hand. Es macht Sinn, den Leuten zu sagen, bringt eure Sachen zurück. Jetzt tauchen wir schnell ein bisschen in die Tiefe, weil wir haben natürlich im ganzen Recycling Prozess und im Wiederverwerten massiv Probleme. Also erstens können wir ganz viele Textilien nicht im Kreislauf behalten, also nicht im textilen Kreislauf behalten. Das hat mit von da beim Sortieren bis zu, dass wir sehr viel Mischgewebe haben, wo wir noch nicht einfach können recyceln, hochwertig. Aber wir haben natürlich auch Probleme bei der ganzen Altkleiderthematik. Was passiert mit dem? Wo geht das hin? Was hat das wieder für Konsequenzen? Also wir müssten ja schon schaffen, dass wir gar nicht aber so viel haben, wo wir irgendwie wieder zurückbringen. Das wäre, eigentlich müssten wir auch dort ansetzen. Und ja, das ist das andere, dass ganz viele sagen, wir produzieren nachhaltig. Und gute Marketingabteilungen haben, die das sehr ansprechend können kommunizieren. Das ist natürlich ein grosses Problem. Da reden wir jetzt vom Greenwashing. Und das ist auch eine von unseren grossen Herausforderungen. Was machen wir als kleines Unternehmen? Wir sind überhaupt nicht die Einzigen, aber wir kleine Unternehmen, die tatsächlich, das behaupte ich jetzt einfach, wirklich Sachen besser machen. Wir haben aber nicht die Power auf dieser Ebene vom also von der Kommunikation, vom Marketing. Wie schaffen wir es, dass wir den Leuten erklären, was der Unterschied ist von ein bisschen gut reden und wirklich etwas machen? Und da ist einfach meine Aufforderung an die Zuhörenden, ich glaube, dort Zeit investieren und Energie, um herauszufinden, wem kann ich wirklich vertrauen, wer macht wirklich etwas. Ich glaube, das lohnt sich, wenn man es ernst meint mit der Veränderung. Heisst nicht, dass es auch ein guter Start ist, vielleicht bei einer grossen Kette, einfach mal mit einem Bio-Baumwoll-T-Shirt anzufangen. Besser als nichts. Aber das Endziel ist es wahrscheinlich noch nicht.
Ich habe immer so ein bisschen so eine Doku gesehen, wegen, eben, wenn man Kleider zurückgeht, verschenkt und so, und wie das verteilt wird, und das ist ja mega viel so, auf, jetzt so Drittländer, viel Kleider, die einfach da in der Wüste rumliegen und einfach so richtig Berge. Was würdest du da sagen, nebst dem, dass wir so achtsamer sind mit dem, was man einkauft, also wirklich auf das nur zu kauft, was man wirklich braucht, und das auch behaltet und pflegt, aber wir haben ja das alles andere, was man sich mal zwischen ihnen gekauft hat. Wie tut man das am besten entsorgen? Also, weißt, was ist am nachhaltigsten?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also, solange es noch funktionstüchtig ist, empfehle ich, also, irgendeinen Weg finden, dass es wirklich getragen wird. Und zwar möglichst lokal. Also, wir haben ja auch, wir funktionieren in diesem Wirtschaftssystem, wir funktionieren auch im Modezyklus. Das heisst, wir kaufen ein, wir verkaufen nur zweimal im Jahr, wir machen auch einen Sale, weil wir müssen ja auch Lagerbewirtschaftung machen. Auch nach dem Sale bleibt Ware übrig. Dann kommt es bei uns mal in ein Outlet, wo es noch mal ein bisschen günstiger ist, wo es noch mal aber verkauft wird an Leute, die sich das leisten können. Aber auch nach dem Outlet hat es noch Sachen, wo man irgendwie dann auch zweimal, dreimal im Outlet nicht los wird. Also, noch schon ein Einschub. Bei uns kommt nicht alles Ende Saison weg mit Sachen auch lang, weil ja auch der langsam, slow, fashion Gedanke wichtig ist. Aber irgendwann landet sie dann gleich dort. Und was machen wir mit der Ware, die wir dann wirklich über all die Kanäle nicht mehr loswerden? Wir probieren es möglichst lokal zu spenden. Das heisst, jetzt zum Beispiel in Luzern haben wir schon mehrmals den Gassenkochi, der mit bedürftigen Menschen zusammenarbeitet, kartonweise Kleider geschenkt. Da verdienen wir nichts mehr dran. Aber uns ist es wichtig, dass es erstens drei wird und dass es nicht um die halbe Welt fliegt und am Schluss doch aber irgendwo in einer Wüste landet. Und das ist eine Möglichkeit. Also entweder man verschenkt es im Umfeld, man bringt es in eine Secondhand, in eine Brocke, oder eben zu einer wohltätigen Organisation, die schaut, dass es verteilt wird, dort, wo sich die Leute das wirklich nicht leisten können und die Bedürfnisse haben. Das ist sicher der beste Weg, weil das Recycling ist toll, aber solange es eigentlich als Kleidungsstück noch funktioniert, bitte als Kleidungsstück brauchen. Wenn du nachher Löcher drin hast und man kann es nicht mehr flicken, also flicken ist übrigens auch etwas Cooles, was wir ein bisschen vergessen haben, manchmal. Und da gibt es auch mega tolle Angebote inzwischen, zum Beispiel für Strickware gibt es eine Stricktechnikerin in Luzern, die wunderschön so das Mending macht, also das flickt auch so kreativ. Aber irgendwann ist ja wirklich, man kann es nicht mehr anlegen.
Jetzt viel Patchen drauf.
Genau, irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und ein Teil kannst du vielleicht noch verschneiden, brauchst du als Lümpen oder irgendetwas. Und sonst muss es dann irgendwann eben entsorgt werden oder ins Recycling. Und dann bin ich immer noch sehr herausgefordert, was ich den Leuten empfehlen soll. Da gibt es jetzt von ExpertInnen unterschiedliche Empfehlungen. Ich kenne jemanden, der sagt, eigentlich sollte man ja nur die ganzen Sachen in die Altkleidersäcke tun. Sie sagt, geht dort alles rein, weil wir müssen sehen, was da alles weggerührt wird. Und ein Grossteil wird ja es wird sortiert und es wird dann, recycelt. Das kann eine Strategie sein. Die andere ist zu sagen, okay, das ist Restmüll, weil man kann es eigentlich nicht verwerten. Ich rühre es, ich tue es sauber entsorgen im Hausmüll. Ja, genau, wirklich in Güssel fallen. Ich bin selber auch mega herausgefordert bei dem. Also, was mache ich dann, wenn es wirklich nicht mehr funktioniert? Und ich glaube, es ist entweder ein oder das andere. Und die Hoffnung ist natürlich, also wirklich die Forschung, Innovation geht gerade mega viel, was Recycling von Textilien betrifft, weil man natürlich sieht, also die Ressourcen sind beschränkt und die Ressourcen sind eigentlich um und wir müssen wirklich die Lösung längerfristig wird sein, dass wir in Kreisläufen arbeiten können. Mhm. Alles andere funktioniert eh nicht und das auch nicht nur in der Textilbranche, mhm. weil, also aber wenn wir jetzt sagen, wir haben nachhaltige Produkte, das sind immer neue Rohstoffe, es ist immer viel Energie, es ist immer viel Wasser und es wird neu produziert und es braucht Land zum Beispiel, also Baumwolle, das sind riesige Felder, wir können da Nahrungsmittel anbauen. Darum eigentlich müssen wir mit dem wieder können arbeiten. Und da wird sicher viel passieren und dann hoffe ich, dass wir schon gleich Lösungen sehen, wo wir wirklich mit unserer kaputten Ware hin können, wie das wieder eingespissen werden kann als neuer Rohstoff für Textilien. Ist aber im Moment tatsächlich noch mega schwierig.
Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen, so ein Hype, da wird wieder darum herumgehen. Also, das ist ja mindestens einen langen Weg gegangen. Wenn du überlegst, in den Anfang des 90er, dass da noch Diskussionen geführt worden, die jetzt irgendwie normal sollten werden, ich sage noch sollten werden, weil es geht immer wieder verloren. Du bist so ein wichtiger Teil im Alltag. Was da manchmal so für, es gibt so Modelabels, die irgendwie fast alle Monate eine neue Kollektion rausbringen. Und das ist ja nicht das Ziel.
Also, ich finde sogar, ja.
Ja, und das ist ja, und das, meine, sie geben ja das, was Konsumenten wollen. Also, müssen wir ja unser Verhalten verändern. Also, auch wieder dort doch ein bisschen mehr in die Achtsamkeit hineingehen. Mhm. Und nicht einfach schnell Karten ziehen, wo es geht. Ah, das ist ein herziges Top, ich kann es jetzt das Sommer anlegen.
Mhm. Ja, voll. Und ich glaube, das ist das, was ich eben auch gerne den Leuten mitgebe. Und ich auch wirklich glauben, dass man trotzdem mega Freude haben an der Mode. Und das können wir auf der individuellen Ebene tun. Aber wenn wir jetzt auch ganz ehrlich und realistisch sind, wo wir heute stehen mit der Welt, wo wir stehen mit dieser Industrie, aber auch ganz vielen anderen, wir werden es nicht schaffen, bevor alles den Bach runtergeht, wenn nicht auf gesetzlicher Ebene etwas passiert. Also wir brauchen Regulatorien, sonst also, es kann nicht schlussendlich nur an den Konsumierenden hängen. Es muss politisch, genau, wie die Unternehmen, also wir haben zu wenig Anreiz, oder, um es einfach selber machen, oder zu wenig kurzfristig. Darum muss Richtlinien geben, Vorgaben. Und das passiert ja jetzt auch auf EU-Ebene sehr viel. Die Schweiz wird sowieso irgendwie müssen mitziehen. Mhm. Es gibt in der Schweiz auch jetzt eine Initiative, Sustainable Textiles Switzerland 2030, wo das, also das ist noch auf freiwilliger Basis, aber wo auch vom Bund unterstützt wird. Und es geht viel in die Richtung, weil sie wird, ist ganz klar. Also wir können nicht einfach immer sagen, ja, der Markt will halt. Ja, wir manipulieren ja schlussendlich die Leute, sind wir ehrlich, mit wie wir Marketing machen, wie wir kommunizieren. Wir sagen den Leuten, du bist nur genug gut, wenn du immer das Neueste anhast, wenn du das neueste Auto hast, das neueste Handy, die und die Marke trägst. Wir prägen den Markt so, wir können nicht sagen, die Konsumierenden wollen ja das. Also, wenn wir die Welt retten, muss auf anderen Ebene etwas passieren. Das ist gar keine Frage mehr, finde ich.
Ich finde es wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, werden sehr beeinflusst durch Werbung, Marketing. Aber du selbst kannst dich auch immer fragen, definiere ich meinen Wert über meine Kleider, über das, was ich habe?
Absolut. Und ich glaube auch, das passiert ja bei vielen. Aber erstens glaube ich, nicht alle Personengruppen in der Schweiz haben den Luxus, um sich so mit dem auseinanderzusetzen. Es ist ja dann manchmal auch wirklich noch eine Budgetfrage. Also ich glaube, bei vielen ist es so, die Entscheidung, gebe ich das gleich viel Geld für mehr Kleider oder für weniger hochwertigere aus. Aber es gibt auch Leute, da ist das nicht die Frage, sondern ich habe wenig und habe wenig Geld, das ich für wenig ausgeben kann. Und dann ist es eben so, lange unsere Welt noch so funktioniert mit diesen Statussymbolen. Ich habe mal einen ganz spannenden anderen Podcast gehört, genau zu diesem Thema. Also wir fordern immer ja, kaufen einfach weniger und dann hat weniger Geld, dann ist halt gar darüber noch mal kleiner und dann vergiss halt Trends, wer interessiert sich schon dafür, aber wir tun die Leute ja gleich, wir schauen sie an und es ist nach wie vor so, dass nicht nur Leute machen Kleider, sondern auch Kleider machen Leute. Es geht dann so eine richtige Frage von wie klassifizieren wir Leute und haben dann Leute mit weniger monetären Möglichkeiten, sind einfach eine tiefere Klasse, weil sie sich Statussymbole können leisten. Es ist so hochkomplex. Ich bin schon bei dir. Ich finde auch, dass es wichtig ist, individuell zu entscheiden, aber ich finde es auch mega wichtig, dass man nicht die Verantwortung nur auf die Konsumierenden ladet.
Und da würde ich auch unterschreiben, aber jetzt muss ich doch nochmal fragen, muss es denn immer die neueste Mode sein? Also wenn du sagst, nicht jeder kann sich hochwertige Mode leisten, so, das heißt, dann gehe ich in irgendeinen Billigladen und kaufe mir das Neueste. Könnte ich die Sachen, könnte ich auch im Secondhand mir individuell richtig coole Sachen, von denen du weißt, die trägt nicht jeder. Weil ganz oft, wenn man durch die Stadt läuft, dann tragen alle im Endeffekt tragen alle das Gleiche und du weißt genau, in welchem Laden sie es gekauft haben. Also mehr Secondhand, würdest du das befürworten? Oder es gibt ja auch so, auch für Luxusmode gibt es mittlerweile Secondhand, wo du dir wirklich Markenklamotten kaufen kannst, ist dann jetzt vielleicht nicht die neueste Saison, aber sind wir ehrlich, wer weiß das schon? Mhm. Also es wissen die Leute, die nichts anderes tun, als sich mit Mode zu beschäftigen, aber Otto Normalverbraucher wird nicht unterscheiden können, ob du jetzt eine Fake-Gucci-Tasche mit dir rumträgst oder eine echte.
Mhm. Hey, nein, also ich bin da voll bei dir. Ich finde erstens Stil viel wichtiger als Mode im Sinne von Trends. Und ich glaube, das kann jede Person lernen und dann kann man viel Geld damit sparen, wenn man weiss, was man selber gerne trägt, wie man es kombiniert, wie man sich wohlfühlt. Absolut. Und zum Glück ist Secondhand gerade wieder auch ein mega Trend oder eben ein Ding, gerade bei den Jungen. Und das ist nicht mehr irgendwie schmuddelig und ja, du kannst das nicht leisten oder so.
Die Qualität ist auch richtig, also ist gestiegen, würde ich behaupten.
Bei den Secondhand?
Ja.
Nein, würde ich gerade das Gegenteil behaupten.
Ehrlich? Okay.
Weil viel mehr eben auch Fast Fashion im Secondhand landet. Also es ist jetzt nicht empirisch untersucht, keine Studie dazu, das ist meine eigene Beobachtung oder was ich höre von Leuten, die Secondhand-Stores führen. Die sagen, dass wir ja qualitativ hochwertige Sachen bekommen, mega schwierig. Früher hast du ja wirklich, also bös gesagt, sind Leute gestorben mit super Garderobe, die haben das bekommen. Das ist das Vintage, das Hochwertige, aber auch die Unikat. Und ich glaube, heute landet eben sehr viel mehr an Billigs in den Läden. Also die einen kuratieren es halt mega gut. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Secondhand-Stores, um gut zu kuratieren. Aber genau dort bin ich momentan auch so, dass ich finde, hey, wir müssen im Fall differenzierter über Secondhand reden. Weil ich finde, ein Fast-Fashion-Teil, das einmal gedreht worden ist und dann in Secondhand kommt, weil es ja doch nicht mehr nach dieser Party nicht genug gut ist, hey, nur wegen dem ist im Fall jetzt nicht plötzlich nachhaltig. Da müssen wir mega aufpassen, dass wir nicht auf dieser Ebene eine Art des Greenwashing machen. Das so funktioniert es nicht. Also so retten wir dann die Welt nicht. Finde ich. Also ich finde...
Klartext, wir wollen das hören.
Also wir haben ja selber bei uns auch ein Secondhand-Konzept. Wir nennen das Second Love und es kommt aber nur das rein, was schon aus erster Hand unseren Kriterien entspricht. Also was schon ökologisch und sozial nachhaltiger produziert worden ist. Wenn wir einfach sagen, es ist dort wirklich eine Gefahr, also ich wollte mit dem überhaupt wirklich in keiner Art und Weise Secondhand schlecht machen. Ich finde es mega wichtig, weil es muss getragen werden, was schon auf dem Markt ist. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht das billige Einkaufen legitimieren, weil man es nachher in den Secondhand-Store bringt und dann ist es plötzlich nachhaltig. Das ist mir einfach noch wichtig, dass man täglich, aber auch wenn man Secondhand einkauft, schaut, ja, was ist denn das? Was ist für ein Material? Wie ist die Qualität? Dass man wenigstens auf das schaut, wenn man schon die Produktion vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann, aber hey, auch wenn du Secondhand einkaufst, müsste das Ziel sein, das 30, 50 Mal tragen können und mit Freude. Das finde ich wichtig.
Ich habe mir gerade überlegt, es ist dann auch nicht die Lösung, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich habe jetzt hier so Fast-Fashion-Mode und ihr Secondhand sollte das ja nicht nehmen, dann ist es auch nicht das Ziel, ja, dann einfach in den Müll zu schmeißen oder, um nochmal darauf zurückzukommen, irgendwie ins Ausland zu exportieren, weil ich habe mal irgendwo gelesen, dass nicht nur das Problem dieser Abfallberge also riesig ist, sondern auch, dass quasi die Klamotten, die wir in andere Länder exportieren, eigentlich das lokale Business kaputt machen, weil lokale Produzenten nicht konkurrenzfähig verkaufen können.
Also, Punkt. Ja. Aber auch dort, es ist so mehrschichtig.
Oder? Weil man denkt, man tut was Gutes und im Endeffekt, nein, tut man nicht.
Und das hat man zuerst herausfinden. Ich glaube, das hat niemand mit böser Absicht gemacht. Oder? Wir haben am Anfang das wollen sammeln, denkt, hey, wenn man so kann tragen, komm, wir bringen es dort, wo man das Gefühl hat, die Leute sind arm. Aber das ist eine Auswirkung, die man jetzt festgestellt hat, oder? Dass, also insbesondere, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, in afrikanischen Ländern, wo ja auch sehr einen eigenen Stil und eine Kultur haben mit Textilien und das Handwerk. Und das ist an vielen Orten kaputt gegangen, genau wegen dem. Es führt nichts daran vorbei, dass wir unsere Sachen länger tragen und besser zu einer Sorge haben. Ich glaube, das ist einfach ein Schlüssel, ja.
Aber ich find's krass, wie komplex das Thema ist. Mhm. Und wie du sagst, wir könnten stundenlang darüber reden.
Du hast irgendwann im Verlauf von dem Gespräch hast du mal erzählt, dass du eure Visionen neu definiert. Mhm. Willst du die nicht mit unseren Hörerinnen teilen?
Das mega gerne. Ja. Genau. Und das gibt vielleicht dann auch einen guten Abschluss. Wir haben einfach gemerkt, aber wir stehen vor neuen Herausforderungen, einfach so ganz auf wirtschaftlicher Basis. Und ja, jetzt sagen wir seit 8 Jahren, wir verkaufen nachhaltige Produkte, aber das bringt noch nicht, dass die Leute für deine Idee brennen. Also wir müssen ihnen, glaube ich, mehr erklären, was eigentlich dahinter steckt, was in uns innen ist. Und wir haben das wirklich als Team in einem schönen, spannenden Prozess gemacht und für uns eigentlich unser Why, also warum machen wir eigentlich das, was wir machen, zeichnet. Und das ist sehr utopisch, wie so Visionen sind, aber wir sagen, wir stellen uns eigentlich eine Welt vor, die entschleunigt ist, wo man kann entschleunigt leben und arbeiten und wo darum niemand und nichts schaden kommt. Also, wir haben das dann auch ausformuliert, was das bedeutet auf gesellschaftlicher Ebene. Das hat dann auch für uns viele Faktoren drin. Also von zum Beispiel von einem Schönheitsverständnis, was ja Mode und so, der ganze Körperkult, das hängt ja auch sehr noch zusammen. Also, dass verschiedene Körper schön und richtig sind. Aber dass wir da Freude haben, auch mit weniger, dass man sich nicht mehr so stark einfach nur über das definiert. Und dann natürlich auf der Industrieseite, wenn mehr so mit Kreisläufen und Sorgfalt, wir haben das schön ausformuliert, das kann man jetzt auch lesen auf unserer Webseite. Und dann haben wir aber auch noch ausgeführt, ja, wie schaffen wir denn? Wie ist denn die Art, wie wir mit unseren PartnerInnen arbeiten, wie wir im Team arbeiten, wie wir mit ihrer Kundschaft möchten umgehen. Und es geht sehr viel um Kooperation. Also ich glaube fest, und mein Team, wir glauben fest als Miteinander, anstatt das Gegeneinander, dass wir miteinander viel mehr bewirken können. Und das ist auch wieder auf allen Stufen, also miteinander im Team, miteinander mit unseren Brands, miteinander mit anderen Läden, die eine gleiche oder ähnliche Vision haben, aber auch miteinander mit den Konsumierenden, dass das alles auf Augenhöhe passiert. Dann haben wir nachher auch aus dem heraus unsere What's, also unsere Angebote definiert, wo ein grosser Teil ist nach wie vor, ist die neue, zukunftsfähige Mode. Dann kommt unser Secondhand, namens Second Love, kommt dort drin vor. Und dann haben wir weitere Angebote, die wir zum Teil schon haben und anderes, die wir bis 2025 möchten umsetzen. Da geht es um Rücknahmesystem, es geht um Upcycling, es geht um Pflege, Reparieren, Ändern. Es geht aber auch um den Bereich von Sensibilisierung. Wir machen jetzt schon immer Events bei uns im Laden. Ja, wo dann eben zusammengefasst ist, wir möchten der Treffpunkt sein für Menschen, die sich gegenseitig inspirieren und austauschen rund um einen zukunftsfähigen Umgang mit Mode.
Ich finde es mega inspirierend, der Bekannt.
Yay!
Wirklich. Mega cool.
Ein bisschen sprachlos.
Ja, also wirklich, also alles, was du erzählt hast. Also, ich muss sagen, es ist sehr beeindruckend, was du gemacht hast, der Weg, den du gegangen bist, bis jetzt. Und ich bin mega gespannt, was noch kommt. Und ganz, ganz, ganz ehrlich und herzlichen Dank für den Insight. Das ist wirklich, ja, mega viel gelernt.
Danke. Ich habe es auch mega schön und inspirierend gefunden.
Ja, auch von mir ein riesen Dankeschön. Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Mhm.
Unbedingt die Folge teilen, jetzt so viele coole Sachen drin, Inspiration natürlich. Abonnieren ist immer gut.
Unbedingt.
Liken, share, abonnieren und einfach mal kleine Tipps umsetzen. Mhm. Ja.
Genau, Schritt für Schritt, mega wichtig.
Ja. Das ist ein Prozess. Das haben wir heute auch sehr gehört. Das ist ein Prozess.
Und
das
ist ja. Ein Unternehmen aufzubauen ist ein Prozess und seinen Kleiderschrank auszumisten ist wahrscheinlich für die meisten auch ein Prozess. Aber macht es und
bis gleich wieder. Merci vielmals fürs Zuhören. Merci dir, Rebecca.
Okay. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.